reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Energieschock, Inflationssorgen, Talfahrt und Kursfeuerwerk an den Börsen, Risikomanagement, passende Anlagestrategien. Mit dem Iran-Krieg gibt es vieles zu besprechen und das tun wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin Bianca Thomas.
Und ich bin Titus Schlösser.
Und wir haben uns Verstärkung geholt. Lars Murek ist bei uns, ebenfalls Geschäftsführer bei Portfolio Concept. Herzlich willkommen, Lars.
Hallo, schönen Tag.
Schön, dass du da bist und wir freuen uns schon auf deine Einschätzungen zu den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs. Titus, bei der Aufzeichnung der vergangenen Folge, ja, da sah die Welt noch ganz anders aus. Jetzt heute zeichnen wir auf, am 1. April. Ja, wer hätte gedacht, dass wir da über den Iran-Krieg als Hauptthema sprechen werden?
Tatsächlich, wir haben das letzte Mal gesprochen, kurz bevor der Angriff auf den Iran stattgefunden hat. Die Welt war in Ordnung, die Aktienkurse waren im Plus, die Anleihenkurse waren leicht im Plus und auch der Goldpreis ist über den Jahresverlauf bis Ende Februar angestiegen. Insofern war es ein sehr angenehmes Umfeld und auf einmal ist die Welt eine ganz andere.
Genau, und darum ist es unser Hauptthema heute. Aber vorher wollen wir noch kurz über Finanzbildung sprechen, Titus. Ihr leistet einen wunderbaren Beitrag und richtet den Finance Forward Day aus. Was passiert denn bei diesem Wissenstag und für wen ist der überhaupt gedacht?
Ja, am Samstag, den 18. April, geht's nachmittags los. Wir richten eine Veranstaltung aus, um Wissen für die Kinder und Enkel unserer Kundinnen und Kunden im Finanzbereich weiterzugeben. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir darüber sprechen, denn das geht ja in aller Regel in der Ausbildung verloren und beziehungsweise wird gar nicht erst thematisiert. Und insofern beleuchten wir die wichtigen Anlageklassen wie Immobilien, Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Kryptowährungen.
Ja, Kryptowährung, das wollten wir eigentlich hier im Podcast auch mal als Thema setzen. Ne? Müssen wir unbedingt dran denken, Titus?
Das machen wir.
Sag mal den Namen, Finance Forward Day. Ist das eure Überlegung gewesen?
Ja, ganz genau. Wir haben überlegt, welchen Titel wollen wir dem Tag geben. Und um nicht die nächste Next Generation Veranstaltung zu machen, haben wir es Finance Forward genannt.
Mhm, prima. Und warum ist es denn euch so wichtig, überhaupt diesen Tag zu organisieren?
Es geht darum, dieses Finanzwissen zu vermitteln. Ich sagte es eben, es wird leider an den Schulen und in weiterführenden Ausbildungsstätten vernachlässigt und es ist so elementar. Und bei uns ist natürlich auch regelmäßig so, dass Vermögen in die nächste Generationen weitergegeben wird. Und man kann gar nicht früh genug beginnen, damit die Kinder, Enkel vorzubereiten. Denn mit dem Vermögen geht ja auch eine Verantwortung künftig einher.
Mhm. Und ihr habt auch Wildcards zu vergeben.
Ja, ganz genau. Wir richten diese Veranstaltung ganz bewusst für die Verwandten unserer Kunden und Kundinnen aus. Aber wir vergeben 5 sogenannte Wildcards, also 5 Plätze an Nichtkunden. Und jeder, der daran Interesse hat und im Alter von 18 bis 35 ist, kann sich ganz gerne bei uns melden und dann werden wir bestimmt noch ein Plätzchen freiräumen können.
Eine tolle Initiative, ganz viel Erfolg schon mal. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, zum Iran-Krieg, ja, und die wirtschaftlichen Folgen. Und vor allem, wie handelt ihr denn als Vermögensverwalter in solchen Phasen? Welche Überlegungen stehen bei euch im Fokus? Und dafür haben wir Lars Murek bei uns, ganz toll, Geschäftsführer und Chief Investment Officer bei der Portfolio Concept. Hallo nochmal. Lars, die meisten Kunden und Kundinnen von Portfolio Concept, die kennen dich von deinen Kapitalmarktberichten. Die ist bei euch auf der Webseite immer zu sehen und zu lesen und von vielen Vorträgen bei euren Veranstaltungen. Magst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier auch mal kurz vorstellen und deine Rolle genauer beschreiben?
Natürlich, sehr gerne. Ich darf seit 5 Jahren bei der Portfolio Concept mitarbeiten und bin dort für die Kapitalanlage zuständig. Vorher habe ich Erfahrungen sammeln können im Banken- und im Versicherungs-Asset-Management, habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung und ich schätze mich sehr, sehr glücklich, weil ich kann meine Begeisterung für Kapitalmärkte zu meinem Beruf machen.
Das ist toll, dann werden wir begeistert zuhören, was du uns jetzt zu erzählen hast und deine Einschätzungen zu den wirtschaftlichen Folgen. Direkt nach dem Kriegsausbruch, das war am 28. Februar, glaube ich, die ersten Angriffe, da schossen die Ölpreise nach oben, DAX, Dow Jones und Co. rutschten ab. Welche Reaktionen, Lars, nehmen uns nochmal eben mit in die Vergangenheit, gab es noch?
Genau, man muss sagen, realwirtschaftlich ist durch diesen Ölpreisanstieg sehr, sehr viel passiert. Und das wird uns noch sehr viele Quartale, Monate, Jahre vielleicht sogar beschäftigen. Die Kapitalmärkte reagieren ein bisschen anders. Die Internationale Energiebehörde hat gesagt, wir erleben gerade die größte Angebotsstörung in der Historie des globalen Ölmarktes. Und dafür haben die Kapitalmärkte eher sehr, sehr verhalten reagiert. Das heißt, wir haben so einen Abverkauf gesehen im DAX von knapp 10%. Und da würden wir sagen, das ist Nervosität, aber das ist absolut noch keine Panik. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der Markt immer noch die Hoffnung hat, dass der Konflikt zeitlich begrenzt ist und in Bälde abgeschlossen wird. Was wir allerdings beobachten und worauf man darauf achten sollte, ist, dass Diversifikation aktuell nur eingeschränkt funktioniert. Das heißt, mit dem Ausbruch des Krieges haben sowohl Gold, Anleihen als auch Aktienmärkte Kursverluste verzeichnen müssen.
Diversifikation, Titus, da haben wir häufig schon drüber gesprochen hier im Podcast, aber vielleicht auch die neu bei uns sind. Magst du noch mal eben kurz sagen, was genau das bedeutet? Und wenn diese Diversifikation nur eingeschränkt funktioniert, wie wichtig ist sie dennoch?
Ja, also der Begriff Diversifikation taucht bei der Geldanlage häufig aus. Es ist aber sinnvoll, dass wir noch mal drüber sprechen. Es ist die Verteilung von Risiken, also die Verteilung von Vermögen auf unterschiedliche Anlagen. Es ist im Übrigen die einzige Form, die quasi kostenlos ist, um Risiken zu managen. Ich glaube, jeder kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn ich nur ein einziges Investment habe, dann bin ich doch von dem sehr abhängig. Wenn ich aber dagegen 10, 50, 100 habe, dann sind die Risiken gestreut. Die Diversifikation, du hast es angesprochen, war in den vergangenen Wochen etwas weniger ausgeprägt, weil sich doch die Anlageklassen einigermaßen ähnlich entwickelt haben. Das heißt, ganz kurzfristig gab es den Schutz durch die Diversifikation etwas weniger ausgeprägt. Nichtsdestotrotz sollten alle Anleger und auch wir als Vermögensverwalter an diesem Grundsatz natürlich festhalten.
Jetzt ist der Krieg mittlerweile mehr als 4 Wochen alt. Das erste Quartal 2026, das war extrem turbulent. Jetzt am letzten Tag im März sind die Börsen in den USA nochmal wieder kräftig gestiegen. Beim DAX gab es auch ein leichtes Plus. Lars, wie passt denn die aktuelle Situation überhaupt zusammen?
Wir haben natürlich sehr, sehr dynamische Entwicklung, gerade rund um den Nahostkonflikt, wo man so ein bisschen die Nachrichtenlage von der realwirtschaftlichen Entwicklung trennen muss. Das heißt, wir nehmen natürlich sämtliche Tweets, Entwicklung wahr. Man muss aber sagen, wir hoffen natürlich auf das Beste, auf eine baldige Lösung des Konflikts, bereiten uns aber auf diverse Szenarien vor. Und wenn man es einfach mal abstrahiert und rein auf die wirtschaftliche Entwicklung projiziert, dann sind eigentlich 2 Entwicklungen aktuell ausschlaggebend für die Marktentwicklung. Das ist einmal, wird es eine Eskalation des Konflikts geben, der dann die Energieinfrastruktur in Mitleidenschaft zieht. Das wäre natürlich ein Schock, der direkt den Ölpreis, die Energiepreise wieder ansteigen lassen würde. Und der zweite Punkt ist, der ein bisschen schwerer zu greifen ist, wann wird durch die Straße von Hormuz, der Meerenge, wieder Öllieferungen, Energielieferungen oder auch Düngemittellieferungen möglich sein. Und das ist natürlich schwieriger greifbar und wird auch einige Zeit dauern, bis das wieder so ist. Dementsprechend sehen wir auch ein steigendes Risiko, nachhaltig und länger höhere Energiepreise, weil wir einfach schon sehen, Energieinfrastruktur ist in Mitleidenschaft gezogen worden, weil einige Raffinerien Schäden davongetragen haben. Und wir erwarten auch, dass gerade im weiteren Jahresverlauf zum Ende des Jahres die Nachfrage nach den Energierohstoffen wieder steigen wird, weil strategische Reserven aufgefüllt werden müssen, die im Zuge der Krise freigegeben wurden und weil wir natürlich auch jahreszeitlich bedingt dann wieder in eine Heizperiode etc. laufen.
Mhm. Viele Länder rufen jetzt ja sogar zum Energiesparen auf. Also wenn du sagst, du siehst auch in den höheren Preisen ein nachhaltiges Risiko, ein zunehmendes Risiko, was bedeutet das dann für euren Wirtschaftsausblick?
Es ist so, dass Energiepreise oder erhöhte Energiepreise im Wesentlichen zwei Effekte haben. Das heißt, einmal wirken sie inflationstreibend. Das heißt, ganz einfach, je höher die Energiepreise sind, desto höher sind die Kosten für Unternehmen, die dann wieder weitergegeben werden. Und so kann sich so eine kleine Inflationsspirale entwickeln. Auf der anderen Seite wirken sie auch wachstumshemmend. Das heißt, auch da ist es so, dass gestiegenen Kosten im Zweifel erstmal die Unternehmensgewinne schmälern. Wenn wir höhere Energiekosten oder auch Lebensmittel bezahlen müssen, dann wirkt sich das auf den Konsum aus, der weniger für andere Produkte ausgegeben werden, die dann wiederum die Unternehmensgewinne dieser Unternehmen schmälern. Und so kommt man in so eine stagflationäres Szenario, wo wir sagen müssen, das ist immer stärker unser Basisszenario, dass uns das im Laufe des Jahres und vielleicht darüber hinaus auch weiter verfolgen wird.
Ja, Lars, du sagst es, Energiepreise steigen und damit auch die Kosten für andere Güter. Die Inflation steigt und jetzt gibt's die spannende und aus meiner Sicht auch sehr entscheidende Frage, wie reagieren denn die Notenbanken? Werden sie die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen? Kleine Anmerkung, 2022 hat die EZB relativ lange gezögert, rückblickend wahrscheinlich etwas zu lange gezögert. Oder aber sieht sich die Notenbank oder die Notenbanken berufen, die Zinsen trotz Inflation zu senken, um im Gegensatz die Wirtschaft zu beflügeln? Wie siehst du es?
Das ist was wir natürlich auch kontrovers bei uns im Anlageausschuss diskutieren, in welche Richtung es dort gehen könnte. Wer meinen Ausführungen in der Vergangenheit folgt, weiß, dass ich eher dafür bin, dass die Notenbanken die Inflationsbekämpfung in den Vordergrund stellen, das heißt Zinsen zeitnah erhöhen, um einfach dieses Schreckgespenst der Inflation frühzeitig einzudämmen. Von daher wird es vielleicht ein bisschen verwundern, dass ich jetzt die gegenläufige Meinung vertrete. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass die Notenbanken zumindest vorübergehend noch ein bisschen durch diese Inflationsentwicklung hindurchschauen und die Zinsen nicht voreilig erhöhen. Das liegt daran, wir haben eine deutlich andere Situation als 2022. Kurz zur Erinnerung, 2022 kamen wir aus den Corona-Lockdowns. Wir hatten sehr, sehr starke Fiskalimpulse. Dementsprechend war die Wirtschaft sehr stark. Die Inflation war im Januar 2022 schon bei circa 5% und die Zinsen lagen im negativen Bereich bei der EZB. Das heißt, wir hatten ein Scheunentor an Unterschied zwischen Inflation und Leitzins. Aktuell sind wir in einem Wirtschaftsumfeld, wo die Wirtschaftsentwicklung wenig dynamisch ist. Das heißt, wir haben auch vor dem Nahostkonflikt schon eher ein moderates Wachstum von vielleicht maximal 1% in der Eurozone erwartet. Aber auf der Inflationsseite ist es so, dass wir unter dem Zentralbankziel von 2% liegen, zuletzt 1,9% vor dem Nahostkonflikt. Und der Leitzins bei 2% liegt. Das heißt, dort sind wir eher ausgewogen positioniert und dementsprechend einfach, weil die Dynamik im Nahen Osten sehr, sehr stark ist und man jetzt eher auf Mutmaßungen reagieren würde, würde ich mir wünschen, dass die nächsten Sitzungen zumindest mal dafür genutzt werden, um einen Langfristausblick zu treffen. Und wenn es dann soweit ist, dass man vielleicht ein bisschen gesichertere Prognosen treffen kann, dann kann man überlegen, die Zinsen dementsprechend anzupassen.
Die neuen Inflationsdaten sind gerade reingekommen, ne? 2,8% in Deutschland, 2,5 im Euroraum. Lars, also du sagst, da sollte die EZB, die Europäische Zentralbank, erstmal durchschauen, wie du gerade beschrieben hast.
Genau, also da würde ich mir ein bisschen Besonnenheit, ein bisschen Vorsicht wünschen, weil wenn wir jetzt die Zinsen sehr, sehr schnell und sehr umfassend erhöhen, dann sehe ich eher, dass wir das zarte Pflänzchen des Aufschwungs abwürgen und gerade in der Eurozone angesichts der weiteren Probleme, die wir haben, vielleicht sogar eine Rezession riskieren würde.
Und du sagtest gerade auch, euer Basisszenario preist immer stärker eine Stagflation ein. Könntest du den Begriff Stagflation mal kurz beschreiben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für die dieser Begriff vielleicht neu ist?
Genau, sehr, sehr gerne. Also eine Stagflation setzt sich zusammen letztendlich aus den Begriffen der Stagnation, also ein Wirt oder ein Wachstumsbegriff, das heißt Stagnation, wir wachsen nicht. Und aus der Inflation, das heißt, wir haben eine unschöne Situation, in der wir kein Wirtschaftswachstum haben. Nichtsdestotrotz die Inflation aber relativ hoch ist. Und jetzt kann eine Stagflation natürlich mehr oder weniger ausgeprägt sein. Das heißt, ich hätte auch vor dem Nahostkonflikt schon gesagt, mit einem Wirtschaftswachstum von 1% und einer Inflation von 2% haben wir auch eine moderate ausgeprägte Stagflation. Die wird sich jetzt noch stärker ausprägen angesichts des Nahostkonflikts, weil wir einfach diese Entwicklung haben, dass Inflation durch die Energiepreisanstiege und die Nahrungsmittelanstiege steigen wird und auf der anderen Seite das Wachstum wahrscheinlich auch ein bisschen geringer ausfallen wird.
Was bedeutet denn jetzt diese Gemengelage, euer Wirtschaftsausblick für eure Anlagestrategien, nämlich angesichts des Nahostkonflikts und auch eben der Stagflation, die du gerade beschrieben hast?
Also die Besonnenheit, die ich mir bei den Zentralbankern wünsche, die legen wir momentan auch an den Tag. Das heißt, wir haben diese sehr schnell entwickelnde Situation und dementsprechend haben wir noch eine sehr hohe Tagesvolatilität. Das heißt, es ist aktuell nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel im Aktienmarkt der DAX von -2,5% mal auf +2% läuft innerhalb weniger Minuten. Die Ölpreise schwanken sogar noch stärker. Das heißt, da haben wir auch zwischenzeitlich schon mal gesehen, dass wir von $115 pro Fass auf unter $100 gefallen sind, also fast 20% Kurspreisentwicklung innerhalb weniger Minuten. Und darauf jetzt wirklich zu handeln, ist ungemein schwierig. Da empfehlen wir immer, und so handhaben wir es auch, dass man sich ein bisschen zurückzieht, eine strategische Langfristperspektive einnimmt, um dann auf die wirklich entstehenden Veränderungen zu reagieren. Weil ansonsten würde ich sagen, Markttiming in der aktuellen Situation ist nicht sehr klug. Vielleicht mögen es einige können. Wir würden eher vorsichtig sein. Was man aber auch sagen muss, wir sehen, wie gesagt, keine Panik an den Märkten aktuell. Und da ist es natürlich auch so, das hat man, glaube ich, jetzt schon häufiger gehört, dass geopolitische Krisen häufig nicht von so langer Dauer sind. Das heißt, wir sehen an den Kapitalmärkten, dass sobald sich so ein etwas konstanterer Rahmen ergibt, dass die Kapitalmärkte dann durchaus wieder wachsen können. Das haben wir zuletzt 2022 gesehen mit dem Ausbruch des Ukraine-Russland-Konflikts. Dort haben wir auch ein halbes Jahr lang eher schwierige Marktumfeld gesehen. Die Energiepreise sind sehr, sehr stark angestiegen. Ende des Jahres, Oktober 2022, haben die Aktienmärkte allerdings zu einer Rallye angesetzt, die bis zum Ende des letzten Jahres gebraucht haben. Und nichtsdestoletzt würde ich sagen, eine Stagflation, wie wir sie aktuell sehen und wie sie sich vielleicht noch ein bisschen stärker ausprägen kann, muss man mit der gehörigen Vorsicht begegnen, weil die klassischen Diversifikationseffekte nicht ganz so funktionieren, wie sie vielleicht im normalen Kapitalmarktumfeld sind. Dementsprechend bleibt Risikomanagement nach wie vor zentraler Bestandteil. Das heißt, Titus, du hattest es ja auch schon gesagt, wir setzen weiterhin auf eine ausgewogene Portfoliokonstruktion, ohne aktuell zu stark irgendwelche Trends zu spielen. Und der klare Risikofokus muss einfach da sein. Und wir sehen jetzt aber langsam auch schon, und das gehört auch zur Kapitalanlage dazu, dass durch die Abverkäufe, durch die Kursverluste am Aktienmarkt auch Geschäftsmodelle mit hinuntergezogen werden oder Aktien von Unternehmen mit hinuntergezogen werden, deren Geschäftsmodelle eigentlich relativ wenig damit zu tun hat. Und dementsprechend sehen wir schon die eine oder andere interessante, vielleicht auch strategische Opportunität, die wir in Bälde in die Portfolio mit reinbringen können.
Über die Chancen würden wir gleich noch mal kurz sprechen. Da bin ich gespannt, Lars, was du da für uns zu sagen hast. Aber Titus, sag mal, seid ihr beide euch denn immer einig? Nicht in Bezug Risikomanagement, aber auch die Positionierung der Portfolien?
Also wir haben einen Anlageausschuss, der besteht aus 4 Personen und der kommt normalerweise einmal die Woche zusammen und tagt. In einem aktuellen Umfeld tagt er aber sehr viel häufiger. Immer dann, wenn wir es für notwendig erachten. Und was uns dabei hilft, ist, dass wir sehr systematisch vorgehen. Wir denken in Szenarien, was kann passieren, und gehen diese Szenarien konsequent durch und leiten ab, was bedeutet das für den Aktienmarkt, für den Anleihenmarkt, für die Rohstoff und noch eine Ebene tiefer, Was bedeutet das für unterschiedliche Regionen, Sektoren und Unternehmen? Welche Unternehmen leiden besonders unter einem solchen Szenario? Und welche können auch genau von diesem Szenario profitieren? Und in dieser Diskussionsrunde gewinne ich selber auch immer wieder neue Perspektiven. Das ist total aufschlussreich. Und wir alle wägen verantwortungsvoll ab, welche Risiken sehen wir und welche Chancen und treffen so mit unserer Entscheidung. Ein Stichwort würde ich gerne noch geben, Risikomanagement. Ich finde im Englischen den Begriff Risk Premia, also Risikoprämie, ganz passend. Denn am Ende des Tages erhalten Aktionäre eine Prämie dafür, dass sie Risiken eingehen. Und das ist die Aktienrendite. Also unser Job, der von Lars und unserem Team, ist ganz bewusst Risiken einzugehen und dabei aber auch immer zu bedenken, was kann schiefgehen. Und tatsächlich sind die Kollegen besonders gefordert, weil wir uns auf Risikoszenarien vorbereiten, hierfür auch im Zweifel schon Orderbücher erstellen. Also wie würden wir handeln, wenn jetzt das und das eintritt? Und sind vorbereitet und haben das jetzt ein paar Mal gemacht, ohne dass dieses Risikoszenario auch eingetreten ist. Also ein bisschen Arbeit umsonst, aber diese Vorbereitung ist unerlässlich, insbesondere in der aktuellen Marktphase.
Und richtig heiße Diskussionen gibt es da weniger?
Natürlich sind wir auch manchmal etwas anderer Meinung.
Das gehört dazu.
Absolut. Kommen aber immer wieder zu einem Konsens, der von allen mitgetragen wird, weil wir am Ende des Tages abwägen müssen, wie bereiten wir uns jetzt für dieses Szenario vor und sehen wir das jetzt als wahrscheinlicher an oder jenes und wir alle maßen uns nicht an, einschätzen zu können, glauben zu können, ob der Krieg heute beendet wird, nächste Woche oder nächsten Monat. Aber je nachdem, was passiert, hat es eben dann doch Auswirkungen, die dann mittelfristig sind. Und wie Lars gesagt hat, jetzt sich zu einseitig zu positionieren für ab morgen ist alles wieder vorbei oder das wird jetzt die nächsten 2 Jahre so weitergehen, ist im aktuellen Umfeld nicht opportun und klug.
Lars, was sagst du denn noch zu den Opportunitäten? Welche Möglichkeiten gibt es auch im aktuellen Iran-Konflikt, auch mit der Hoffnung, dass er bald zu Ende geht?
Ja, also was wir uns schon verstärkt anschauen, sind natürlich so Trends und Themen, die es eigentlich vorher schon gegeben hat. Auch da ist es so, dass wir seit 2022, seit der Corona-Pandemie, eigentlich schon sehen, dass die Lieferketten eher ein bisschen disruptioniert wurden. Das heißt, wir müssen mehr auf Lieferkettenresilienz setzen. Und das hat sich eigentlich nur noch mal verstärkt, wo wir jetzt sehen, dass wir in so eine multipolare Welt laufen, dass die USA für sich denken, dass Europa irgendwann für sich denkt, dass China für sich denkt. Das heißt, das wird sicherlich jetzt durch den Konflikt noch mal wieder befeuert werden. Dementsprechend sind es Unternehmen oder Sektoren, die sich im Bereich der Lieferkettensicherheit, der Versorgungssicherheit oder Infrastruktur wiederfinden. Wir sehen aber auch spannende Themen im Rohstoffbereich, wo wir davon ausgehen, dass wenn der Konflikt vorbei ist, dass dann die Regierungen, die Unternehmen nochmal wieder überlegen werden, wie man sich krisenfester, resilienter aufstellen kann, damit die nächste Krise nicht wieder so wehtut wie die aktuelle. Und das sehen wir jetzt nicht nur allein für den Energiebereich, wo man dann vielleicht Lagerbestände stärker aufbaut oder erstmal wieder auffüllt und dann darüber hinaus stärker aufbaut, sondern auch andere Rohstoffe, Kupfer, Erdgas, vielleicht auch Uran, werden sicherlich in Zukunft stärker nachgefragt werden.
Lars, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Expertise, für deine Einschätzung. Schön, dass du uns mitgenommen hast und wir sind tiefer in die einzelnen Bereiche eingestiegen. Ja, hoffentlich haben wir dich bald mal wieder hier bei uns als Gast. Dankeschön.
Immer gerne. Vielen lieben Dank.
Titus, an dich nochmal die Frage, abschließend auch zum Iran-Krieg. Wie haben denn eure Kunden reagiert? Bekommt ihr dann viele Anrufe? Wie verunsichert sind die? Melden die sich bei euch?
Tatsächlich gar nicht so sehr, obwohl man das erwarten dürfte. Wir sind proaktiv auf unsere Kunden am Montagabend, nachdem am Wochenende der Krieg in der Region ausgebrochen war, zugegangen und haben sie informiert. Tatsächlich fallen die Bewegungen am Kapitalmarkt ja, wie eben beschrieben, relativ moderat auf. Also Panikanrufe sind ausgeblieben. Ich denke, das hat zum einen auch damit zu tun, dass Kunden in den vergangenen Jahren schon mehrere extreme Ereignisse, Schocks erlebt haben, wenn wir an die Pandemie denken, an den Ukraine-Krieg und Co. Und damit einfach jetzt ein bisschen gelassener umgehen und auch, glaube ich, erlebt haben, wie wir in diesen Zeiten mit den Depots umgehen. Ich glaube, das hilft zu einer allgemeinen Beruhigung.
Das ist ja auch ein schöner Beweis für euch, dass die Kunden Vertrauen haben in euch, oder?
Das stimmt, Bianca, und das ist eine ganz, ganz tolle Bestätigung unserer Arbeit. Und tatsächlich haben wir auch die ein oder andere E-Mail bekommen von Kunden, die sagen, dass sie sich sehr, sehr gut aufgehoben fühlen und sehr froh sind, bei uns investiert zu sein. Das ist ein tolles Lob, was ich sehr gerne so ans gesamte Team weitergebe.
Ja, wir kommen schon wieder zum Ende unseres Podcasts und wie immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, dass wir entweder einen Chart dabei haben oder eine Börsenweisheit. Titus, bislang sind wir mehr bei den Börsenweisheiten, glaube ich, geblieben. Oder was kommt jetzt?
Es folgt erneut eine Börsenweisheit, denn sie geben doch viel Preis, sind vielleicht auch ein bisschen einfacher als ein Chart für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und insofern ist es vielleicht ganz interessant, so ein bisschen eine Mischung aus Praxiserfahrung, Psychologie und Historie hier kundzutun.
Genau, und manche Börsenweisheiten, die sind schon Jahrhunderte alt und bezeichnen manchmal auch die Erfahrung eben aus Kriegssituationen. Darum haben wir das als Anlass genommen, mit all dem menschlichen Leid und den heftigen Ausschlägen an den Finanzmärkten. Und wir möchten gerne einen Banker zitieren. Und zwar Karl Mayer Freiherr von Rothschild. Der lebte Anfang des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit gab es eben auch zahlreiche Kriege und viele politische Unruhen. Und Karl Mayer, der sagte, kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violen spielen oder Violinen. Das ist eigentlich das gleiche, Titus, Violen oder Violinen. Es geht da nicht um Rüstungsinvestitionen, es steckt ein wichtiges Prinzip dahinter. Welches?
Vollkommen richtig, Bianca. Es ist eine natürliche menschliche Reaktion, wenn wir an Krieg denken, den Instinkt, der in unserer DNA verwurzelt ist. Ich schütze mich, ich meide Risiken. Und für die Kapitalanlage übersetzt heißt das verkaufen. Doch geopolitische Krisen und Risiken führen zu Übertreibungen und diese bieten Chancen. Und die Kapitalmärkte erholen sich deutlich schneller als die Wirtschaft. Das haben wir jetzt zahlreich feststellen können in den letzten Jahren. Und insofern ist es ein durchaus guter Aspekt, dann zu kaufen, also antizyklisch zu investieren, wenn sich spannende Einstiegsmomente ergeben. Und Lars hat einige davon für konkrete Branchen eben schon erwähnt. Das heißt, nicht dem Herdentrieb folgen, sondern klar zu unterscheiden, wo entstehen Chancen und diese dann für Einstiege zu nutzen.
Ich glaube, ich habe dem Zitat gerade ein niederländisches Wort untergejubelt. Kann das sein? Violen gibt es in Deutsch gar nicht, ne? Das sind Violinen. Ja, im Niederländischen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, ich wohne in den Niederlanden, da sind es Violen und mittlerweile geht dann doch diese Sprache auch in den deutschen Alltagsgebrauch über. Also es sind die Violinen und Dankeschön, Titus, dass du es erklärt hast. Also noch mal ganz kurz eine Nachfrage dazu, Titus. Dieses Zitat, trifft das nur auf Kriegssituationen zu oder geht es da um Börsenweisheiten, auch wenn andere einschneidende Erlebnisse, die vorher noch nicht da waren, passieren? Ich muss gerade an die Corona-Krise denken.
Genau, also ich würde das gar nicht so sehr auf rein kriegerische Auseinandersetzungen beziehen, sondern immer dann, wenn etwas passiert, dann bieten sich Chancen gerade für langfristig orientierte Investoren. Also nein. Nicht ein Kriegerisch.
Ja. Wunderbar, ganz herzlichen Dank auch an dich, Titus. Wir verabschieden uns wieder. Denken Sie an das kostenlose Finanzwissen beim Finance Forward Day am 18. April. Anmelden können Sie sich auf der Webseite von Portfolio Concept. Und nochmal Dankeschön an Lars und auch an dich, Titus. Und ich hoffe doch sehr, dass wir dann in der nächsten Folge über das Ende des Iran-Kriegs berichten können. Das wäre schön. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie erneut eingeschaltet haben. Wenn Sie jemanden im Kopf haben, der sich für unseren Finance Forward Day interessieren könnte, geben Sie die Informationen sehr gerne weiter. Und ansonsten freue ich mich, ganz bald wieder zu Ihnen sprechen zu dürfen. Herzliche Grüße aus Köln.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.